Willkommen, Shortcast-Folge Nummer 2 der PS-Brüder. Mein Name ist Alex und in der zweiten Shortcast-Folge sprechen Daniel und ich über Power-SUVs. Eins davon ist der neue Porsche Cayenne E-Hybrid. Was alles an dem neu ist und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß.
Wir steigen direkt ein, Pedal to the Metal, mit dem Porsche Cayenne Turbo. Frisch vorgestellt, 739 PS im Turbo E-Hybrid Spitzenmodell, 950 Newtonmeter. Die 950 Newtonmeter, das erinnert mich hart an irgendwie so Brabus-Zahlen, die dann schon fast ins Vierstellige gehen. Oder bei Brabus halt im vierstelligen Bereich sind. Ich glaube, das Ding hat richtig hart Antrieb, wenn du damit unterwegs bist.
Das stimmt. Zumal auch die Frage ist, ist das irgendwann auch noch das Ende der Fahnenstange? Oder kommt da vielleicht noch irgendwo von irgendwem etwas? Aber ja, neues Auto. Basierend auf dem gefacelifteten Cayenne. Als klassische SUV-Version, als auch als GT-Variante wird er jetzt angeboten. Und ich glaube, der tritt jetzt da nochmal eine starke Konkurrenz. Und zwar hast du ja auch noch vergleichsweise in der Kategorie, bei der Leistung, also auch als E-Hybrid oder auch immer in der Kategorie dieser Luxus-SUVs, schon starke Konkurrenz. Ne? Also aus dem BMW XM, der ja auch erst letztes Jahr vorgestellt wurde. Du hast den Aston Martin DBX 707, der auch sehr stark dabei ist, als auch hier aus Konzernsicht natürlich den Lamborghini Urus, auf den ich gleich auch nochmal eingehen möchte, weil da gibt es auch sehr wahrscheinlich in Zukunft ein paar News. Aber was sagst du denn? Würde dich besser schlagen als die Konkurrenz?
Nein. Die Konkurrenz wird sich nicht besser schlagen. Ich guckte gerade auf das falsche Auto. Also ja, da würdest du, glaube ich, da in Grund und Boden fahren. So wie Porsche das irgendwie immer macht. Weil, guck dir allein den letzten, den Cayenne, war das der Turbo S oder GTS? Das habe ich wieder meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist einfach mal über die Nordschleife gefeuert und hat sie alle in Grund und Boden gefahren. Es ist halt, das mutiert für mich als Auto in so eine eierlegende Wollmilchsau, oder ist es vielleicht sogar schon. Weil es kann halt super schnell fahren, hat Dynamik, ist auf der Autobahn richtig fix und jetzt dann auch noch mal mit verbesserter Hybridtechnik. Was willst du denn eigentlich mehr? Also du hast es wirklich das All-Around-Package.
Vor allem, was mich fasziniert hat, ist ja ein Plug-in-Hybrid. Du hast sage und schreibe 82 Kilometer elektrische Reichweite. Ne? Das heißt, wenn du mal in Zukunft irgendwo hinfährst und mal rein elektrisch fahren möchtest und mal jetzt mal keine Lust auf den V8-Sound hast, was ich mir schwer vorstellen kann, hast du echt eine krasse Reichweite, um mal eben halt von A nach B zu fahren. Geschmeidig, ne, muss ich halt immer den V8 einschalten. Inwieweit das am Ende jetzt notwendig ist für den Kunden und wie viel der am Ende das auch nutzt, sei mal dahingestellt. Allerdings aus preislicher Sicht, ne, jetzt wenn natürlich alles in dieses Fahrzeug integrierst, was du gerade gesagt hattest, alltagstauglich, sportlich, groß, Platz, ne, dann hast du auch natürlich ein großes Preisschild dran mit ab 180.000 Euro für dieses schicke Ding, ne?
Ja, aber ich sag mal, in der Preisklasse ist das Preisschild eh eigentlich sekundär, weil wenn du dir sowas leisten kannst, dann ist es meist eigentlich eh dein Firmenwagen. Also irgendwie bist du höchstwahrscheinlich selbstständig und kannst dir das einfach über die Firma leisten. Also ist das Preisschild egal, du zahlst es eher monatlich ab.
Genau, die Frage ist am Ende, glaube ich, was, also wie gerade gesagt, du hast ja mit dem BMW XM ein sehr expressionistisches Fahrzeug, also was sehr auffällig ist, ne, gar mit dem Design, mit dem großen Kühlergrill, mit der Farbgebung, ist natürlich noch viel, viel auffälliger als der Porsche Cayenne. Bewegt sich aber in der gleichen Range. Hast auch einen V8-Motor drin, auch als Hybrid bis 748 PS, 1000 Newtonmeter in dem Red Label Modell. Also bist eigentlich schon auf dem gleichen Niveau. Preislich auch identisch. Da wird es dann schon eine starke Konkurrenz auch für den Cayenne. Und da bin ich mal gespannt, was man vielleicht in Zukunft auch mehr sehen wird. Den Porsche oder halt den BMW.
Das ist eine gute Frage, weil wenn du dir halt den BMW anguckst, das hängt natürlich vom Geschmack ab. Ich finde den BMW das geilere Auto. Vor allem in Schwarz ist das absolute Batmobil. Macht irgendwie viel mehr her. Der Porsche ist, ja, der ist schnell, aber der ist halt auch schlicht. Der ist halt sehr im Verhältnis zu dem, im Vergleich zu dem, was in dieser Klasse an Auto erhältlich ist, schon sehr zurückhaltend. Also muss man sich halt die Frage stellen, was möchte man? Möchte man wirklich die absolute Fahrdynamik haben, die vielleicht so ein bisschen im Verhältnis undercover ist? Oder nehme ich halt das optisch auffallendere Auto, weil ich mich eher ausdrücken möchte? Da ist der BMW die bessere Wahl. Hängt natürlich alles vom Endkäufer ab und vom persönlichen Geschmack. Schlechte Autos sind es beide nicht. Und die Konkurrenz ist auch nicht so schlecht. Also Aston Martin DBX ist so mein persönlicher Favorit, weil anfangs fand ich das Auto gar nicht so toll als normale DBX. Der 707 ist dann nochmal auch von Chris Harris getestet worden und er selber war davon überzeugt, obwohl er SUVs eigentlich gar nicht mag. Also fahrdynamisch, für die Leute, die das Video gesehen haben, wo Chris Harris den DBX bewegt.
War das bei Top Gear oder?
Nee, das war, ich glaube, Chris Harris Drives. Das war wieder sein eigener Channel.
Muss ich vielleicht mal schauen.
Phänomenal. Und soundtechnisch, gut, du hast da natürlich den altbekannten V8 aus dem AMG-Regal, aber der klingt auch nicht, weiß nicht, für mich klingt der nicht so V8 AMG-mäßig wie halt da drin. Das passt halt schon zum Ausdruck des Autos. Und Aston Martin hat es halt optisch auch irgendwie so hinbekommen, das Auto sehr stilvoll genug zu zeichnen, mit dem DBX dann auch noch so diese etwas stärkeren Elemente mit dem Heckdiffusor, der so weit hinten rausragt, gefühlt, dieses Rennsport-Element an SUV dran zu bringen. Auch jemand wie ich, der SUVs eigentlich nicht unbedingt präferiert, findet den DBX toll, also ich würde damit auch jeden Tag rumfahren. Vom Infotainment jetzt mal abgesehen, so alte Kamelle aus dem Mercedes-Regal, die halt keiner haben will, ist es immer noch dieses Prestige dieser Marke. Man fühlt sich halt als James Bond im SUV.
Das stimmt. Und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wovon Daniel da überhaupt spricht, also von der Optik ähnliches, kommt auf unsere Instagram-Seite. Da findet ihr immer auch die aktuellsten Fotos zu den ganzen Autos, die wir besprechen. Da könnt ihr auch mal live sehen, wie die Fahrzeuge halt unterschiedlich aussehen und könnt auch direkt einen Kommentar da lassen, welche euch denn am besten gefällt oder welches Fahrzeug wir vielleicht vergessen haben. Aber im gleichen Zuge wie den Aston Martin müssen wir dann eigentlich auch direkt den Urus mit dazu nehmen, ne? Weil da ist auch wieder jetzt eigentlich bauen wir es gerade schön auf von dem Cayenne, der etwas schlichter ist, zum BMW, dann zum etwas sportlichen AMG, Aston Martin und dann jetzt springen wir halt zum Urus, der, ja, sagen wir, für mich nochmal mehr diese Sportlichkeit verbindet, weil er halt nochmal mehr dieses Coupé-artige hat, gut, SUV-Coupé-artige. Und auf dem gleichen Leistungsniveau, auch preislich, bist du da auch identisch, ne? Und ich tue mich schwer, da mich für was zu entscheiden, ehrlich gesagt. Wenn ich wählen müsste.
Ja, die Sache ist, willst du im Konzernregal bleiben? Oder möchtest du einfach außerhalb davon was haben? Und dann auch den BMW mal davon ausgenommen? Weil du bewegst dich ja immer noch quasi im gleichen Rahmen.
Gut, hast du gesagt, das Konzernrahmen. Und zwar gibt es ja das Statement von Lamborghini, die bauen ja in Zukunft keine reinen Verbrenner mehr. Das heißt, die ganzen Modelle werden ja in Zukunft entweder elektrifiziert, das heißt, du verbindest dann deinen Verbrenner mit einem Elektromotor, oder aber die Fahrzeuge sind 100% elektrisch. Und wie man es ja so schön aus dem VW-Konzern kennt, wird die Technik auch gern übertragen. Und du hast halt immer über fast die gleiche Technik, aber halt in unterschiedlichen Leistungskategorien. Heißt aber auch im Umkehrschluss, der Urus, über den wir gerade sprechen, hat 650 PS rein aus dem 4 Liter V8 Motor, wie das der Cayenne Turbo auch hat. Allerdings, wenn es den dann auch bald in Zukunft, so wie es halt jetzt von Lamborghini kommuniziert wurde, sehr wahrscheinlich ab Ende nächsten Jahres, auch als PHEV geben würde, wird der natürlich wieder nochmal leistungstechnischer oder mehr Leistung haben als der Porsche jetzt. Und da bin ich echt gespannt, was die da nochmal alles aus diesem Hybridsystem rausholen. Weil dann hast du da, glaube ich, mit das Stärkste, was du dann kaufen kannst.
Aber kauft Porsche selbst nicht Sachen bei Rimac ein? Speziell für Hybridantriebe?
sicherlich kriegen die da Unterstützung, aber da ist halt immer, inwieweit du dann auch deinen Verbrennungsmotor halt mit aufdrehst für dein Hybridsystem. Da machen eigentlich die meisten Hersteller, holen eigentlich damit die Leistung. Der Elektromotor ist ja immer relativ klein und unterstützt. Aber eigentlich kannst du, das kennt man ja, ich nehme einen Turbomotor, verbaue den jetzt in allen Karosserien und schraube ein bisschen am Ladedruck, dann habe ich direkt meine Leistung. Wenn du es nämlich vergleichst, der V8 in dem Cayenne Turbo S Hybrid leistet da 599 PS, sagen wir jetzt 600 PS. Im Urus leistet er als reine Verbrennervariante 650 PS. Das heißt, wenn du das schon mal kombinierst und aufnimmst, dann wirst du beim Urus mindestens so bei 790 PS, vielleicht 800 PS Systemleistung rauskommen, ne? Weil halt der Verbrenner allein schon mehr dazu beisteuert. Der Elektromotor wird der gleiche sein. Nur wird der Verbrenner halt durch mehr Ladedruck nochmal aufgepustet.
Ja gut, das ist halt wieder dann die Frage, inwiefern, wo ordnet sich jedes Produkt an? Weil den Porsche kann natürlich nachher immer noch einen raushauen. Vielleicht kommt auch irgendwann, das ist so gefühlt noch eine Frage der Zeit, bis man ein RS-Emblem an so einem Cayenne steht. Wer weiß. Vielleicht kommt das irgendwann, aber im Sinne von maximaler Power. Und ich sehe die Reise eher dahingehend, dass die Power wird ja mittlerweile so hart ausgereizt. Natürlich kannst du den Motor noch weiter aufpusten, solange es erlaubt ist, gesetztechnisch. Wenn man es überhaupt noch schafft, die Emissionen einzuhalten mit solchen Spielereien. Du kommst halt an einen Punkt, wo du halt anders überzeugen musst mit dem Auto. Und da ist dann das Optische eher das Ansprechendere. Deswegen ist der BMW, finde ich, so attraktiv, weil die auch alle zwar leistungstechnisch irgendwo auf ähnlichem Niveau sind. Dann kommt es darauf an, okay, was sieht dann brutaler aus? Was sieht kräftiger aus? Der Aston Martin sieht wieder anders aus. Vielleicht kommt irgendjemand anders noch daher in Zukunft und stellt uns ein Auto vor, was wir jetzt absolut überhaupt nicht erwarten. Und ja. Das haut uns dann auch vom Hocker.
Ja, über Ferrari haben wir noch gar nicht gesprochen. Die haben ja auch ihr SUV vorgestellt, ne? Ob die dann auch mal demnächst ein Hybrid-System einbauen. Ich meine, Erfahrung haben sie ja jetzt mit dem SF90. Da werden sich sicherlich ein paar Komponenten übertragen lassen, dann auch auf dieses Produkt.
Du hast Ferrari und SUV im gleichen Satz genannt, aber die schicken uns gleich hier noch irgendwas vom Anwalt. Liebe Ferrari-Leute.
Ach so, stimmt. Sorry.
Ne? FUV. Oder wie auch immer. Oder was auch immer,
okay.
Ihr euch da ausgedacht habt, im Modena.
Stimmt, die hat eine tolle neue Bezeichnung. Da hast du recht.
So, wir wollen nicht die Teile davon sein, machen wir unsere eigene. So. Ich finde einfach meine Kategorie für mich. Ich habe das Auto noch nicht in echt gesehen. Hast du schon mal einen gesehen, Porosang?
Nein. Das Ding ist auch noch nicht an mir vorbeigefahren.
Ich muss mal nochmal beim Ferrari-Händler um die Ecke vorbeilatschen und da mal durchs Fenster gucken. Vielleicht gibt es da demnächst mal was zum näher beobachten.
Vor allem frage ich mich, ob das Ding wirklich aussieht wie so ein richtiges SUV oder hat das wirklich noch mehr so ein halt vom GTC4 Lusso halt eher so eine Familienkutschenanleihe, die relativ flach noch ist im Vergleich zu den richtigen, sagen wir, SUVs jetzt wie so ein Lamborghini oder ein Cayenne oder BMW.
Ja, ich glaube, das wird ein bisschen flacher sein. Das ist einfach nur designtechnisch so schlau gelöst, dass es eben höher aussieht, aber dennoch immer noch flacher ist und anders ist. Deswegen kann Ferrari dann deswegen halt sagen, ja, wir haben unser eigenes Teil, unsere eigene Kategorie Auto. Und wahrscheinlich kann auch kein anderer rein, weil sie haben es wieder eigenen Namen gegründet. Es ist ein cooles Auto. Also am Anfang war ich da sehr skeptisch und dachte mir, was ist das denn, Ferrari und wie höher gelegt? Und wie ich anfangs sagte, SUVs ist eigentlich nicht so mein Ding. Das Auto, das geht irgendwie durch. Ich meine, wenn du halt irgendwie durch so einen schicken Londoner Stadtteil fährst, musst du auch irgendwie vernünftig einparken können. Deshalb darf es halt nicht zu opulent sein von den Dimensionen.
Danke euch fürs Zuhören. Lasst uns ein Like da. Folgt uns auf Instagram unter PSBrüder Podcast, damit ihr immer informiert seid, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Ansonsten findet ihr den Podcast auch auf allen bekannten Plattformen, Spotify, Apple Music und Amazon Music. Ansonsten bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.